Seid gegrüßt, liebe Actionfreunde, und herzlich willkommen zu Fratzengeballer, der Podcast für all die Filmenthusiasten dort draußen, die vor allem darin perfekt sind, vom Sofa aus mit Bier in der Hand zu bewerten, wie sie eine Filmszene überlebt hätten. Ich bin Überlebenskünstler Sergej, an meiner Seite der Kampfpilot Dominik.
Guten Tag.
Und mal wieder der Nachtwächter Markus.
Hallo.
Grüßt euch. Wie geht's euch so noch in dem scheidenden Jahr 2020?
Wunderbar.
Es soll endlich vorbeigehen.
Weihnachten ist durch. Ich habe mir eine wunderbare Erkältung eingefangen. Keine Corona-Symptome, muss ich sagen, aber ich war ein paar Tage am Leiden. Ja. Meine Freundin hat mich ziemlich fertig gemacht, die nennt sie immer die Männergrippe. Und die hat schon mit meinem Dahinscheiden gerechnet, aber ich bin noch da.
Markus, bist du gesund?
Ich hoffe doch. Mittlerweile wieder. Ich habe eine auskurierte Mandelentzündung. Ausgerechnet nach einer unserer Podcast-Aufnahmen hat mich die böse Fee im Hals erwischt und
die Fee im Hals.
Da war ich.
War bei mir genau gleich übrigens. Der Walter Hillcast hat mich gekillt.
Ja, das. Aber, ja gut, wer einen Walter im Hals hat. Ach, vergessen wir es, mir fällt gerade kein dummer Reim ein.
Jedenfalls, ich habe keinen Frosch im Hals. Ich habe nur wie immer ein bisschen eine Redesperre. Ich rede mich um Kopf und Kragen. Aber ich hoffe, wir überleben trotzdem die Episode hier heute. Heute sprechen wir über einen von Dominiks Lieblingsfilm vielleicht. Wir fliegen heute hoch in die Lüfte hinaus. Wir heben heute ab und sind Passagiere des Flugzeugs. Welche Nummer trägt es, Dominik? Oder welche Airline war das nochmal?
Die Flugnummer weiß ich nicht, aber die Airline ist die Oceanic Airlines.
Die Oceanic Airlines.
Kennt ihr alle, oder?
Ja, klar. Die Oceanic Airlines. Die kennt jeder genauso wie jeder, die Vorwahl 555 kennt.
Oceanic 815 war es, oder? Der damals über der Insel abgestürzt
ja,
war.
Ja, es war die 815, glaube ich, genau, richtig, ja. Also nicht mit Oceanic fliegen, da könnte auch mal auf einer einsamen Insel Notwasser rein, theoretisch.
Doch bevor wir euch erzählen, wohin wir damit fliegen und mit welchen Passagieren wir dorthin fliegen, gebe ich euch erstmal ein kleines Filmrätsel auf. Seid gespannt. Wir befinden uns in einem Auto irgendwo in Los Angeles. Da cruisen gerade drei Vorstadtkriminelle durch die Gegend. Und einer von denen brüstet sich gerade damit, wie cool er neulich bei einem Überfall in einem Laden den Ladenbesitzer über den Haufen geschossen hat. Er hat sich dann nämlich auch die Videoaufnahme von der Überwachungskamera stibitzt und sie dann seinen Kumpels rumgezeigt und sich wirklich da selbst gefeiert, wie cool er den Ladenbesitzer über den Haufen geschossen hat. Und er zitiert, er sagt, I'm larger than Seagal. Ich bin besser als dieser scheiß Seagal. Das ist das Filmzitat.
Okay.
Okay, der Markus klingt so, als ob er es wüsste, doch das
klären wir am Ende des Casts. Ich habe eine Vermutung, wie immer, wie meistens, eine Vermutung, aber...
Das klären wir am Ende des Casts, doch jetzt widmen wir uns mal, jetzt werde ich eine einsame Entscheidung fällen und sagen, dass wir jetzt mal über den Film sprechen. Einsame Entscheidung, Executive Decision von 1996, ja, der große Kurt Russell, Steven Seagal, Buddy-Cop-Movie. Oder auch nicht. Oder für den einen war es zumindest das vielleicht, für die anderen war es vielleicht die größte Enttäuschung ihres Lebens, ihres Seagal-Film-Fandoms, wer weiß. Möchtest du lieber, oder ich fange mal diesmal an mit meiner Geschichte des Filmes, weil es gerade so schön passt. Wir befinden uns ja kurz vor Silvester und ich habe diesen Film damals genau an einem Silvesterabend gesehen. Ich glaube, das war, keine Ahnung, 2002, 2003, wir waren bei Kumpels und Bierlaune, da ist Bier, da sind Chips und alle quasseln durch die Gegend. Irgendwann kommt Udo rein und sagt, hey, schau mal einen Film, ich habe hier einsame Entscheidung dabei. Und alle, ja, warum nicht, dann wirf mal rein. Jetzt das Problem natürlich ist von dem Film jetzt nicht sehr viel hängen geblieben, weil er A, so weit her ist und B, er wirklich in dieser Party, in dieser Feierlaune wirklich geguckt wurde. Da wurde nebenbei gequatscht, da wurde nebenbei irgendwie durchs Bild gelaufen und die Aufmerksamkeit galt nicht von allen Leuten gegenüber immer dem Bildschirm, sondern auch mal irgendwelchen einen Typen, der gerade irgendwie versucht, ein Bier zu exen und das war dann irgendwie genauso geil. Keine Ahnung, also der Filmspaß hat ein bisschen drunter gelitten. Ich persönlich habe mich darauf gefreut, dachte, hey, cool, ist egal, den kenne ich noch nicht, schaue ich mir mal an. Und ich habe, glaube ich, damals, ich weiß nicht, damals habe ich, glaube ich, kannte ich Segal nur von Ausschnitten, TV-Werbespots und ja, einigen TV-Ausschnitten, aber ich habe, glaube ich, bis zu dem Zeitpunkt noch nie einen Segal-Film vollständig gesehen, wusste aber natürlich, wer er ist und dachte mir, jetzt schaue ich mir mal einen richtigen Segal-Film an, jetzt endlich ist es soweit. Und wie groß war wohl meine Ernüchterung oder meine Überraschung, als dann nach etwa 20, 30 Minuten das passiert, womit wohl wahrscheinlich kein Kinozuschauer gerechnet hat. Segal fliegt von dannen.
Ja, das, Sergej, ich habe diesen Film, ich bin ja noch ein Sprüngchen älter als du, ganz paar Jährchen. Und ich habe den Film damals, ich habe Segal frisch entdeckt, das war 1996 rum. 1996, durch Alarmstufe Rot 2. Und damals gab es noch diese Prospekte, die deine Eltern per Post bekamen. Das war bei uns in der Schweiz der Weltbildkatalog. Keine Ahnung, ob es das bei euch auch gibt. Und da hast du noch Videokassetten drin gehabt. VHS, großartig.
Ich habe sogar noch ein Weltbildgeschäft bei mir in der Stadt.
Gibt's noch, haben wir auch, aber der Katalog, so kam es den noch gibt und ganz ehrlich, Filme werden nicht mehr drin sein, oder? Aber die Filmseiten waren für mich die Highlights. Ich habe mir oft als Kind diese Videokassetten, 30 Franken für Police Academy 1 und so, keine Ahnung was. Und dann war da Einsame Entscheidung, war es ein ziemlich größeres Inserat, Neuerscheinung, Steven Seagal und Kurt Russell. Ich so, wow, ich muss den Film haben. Und es hat dann ein bisschen gedauert, bin nicht mehr ganz sicher, wann ich ihn geholt habe. Aber als ich den hatte, diese Videokassette mit Russell und Seagal auf dem Cover, das war für mich ein Riesenteil, oder? Obwohl ich den Kurt Russell damals noch gar nicht gekannt habe. Und beim Einlegen des Films hat mir eigentlich gleich gut gefallen, aber dann, wie Serge schon erwähnt hat, dann ist das passiert, was passiert ist.
Diese eine Sache, die du nicht so richtig verarbeiten oder deuten konntest oder nicht so richtig wahrhaben wolltest. Man wollte es nicht wahrhaben.
Ich konnte das nicht wahrhaben und ich habe es bis zum Ende des Films. Es ist wirklich kein Witz. Und ich glaube, das hat das gar unsere Freunde vom CET, ich glaube, die haben das auch erwähnt bei ihrem Seagal-Doppelschlag vor ein paar Wochen. Da hat es auch einer nicht glauben können, dass das passiert ist. Ich leugne es noch heute, irgendwie.
Du hast einfach immer, wenn du den Film geguckt hast, immer nach der Szene ausgemacht oder kurz vorher.
Ja, bis dann.
Dominik, ein toller Kurzfilm ist das dann. Das kann man auch nicht glauben, wenn man es weiß, denn jetzt hole ich mal mit der Anekdote aus. Ich bin ja noch mal einen kleinen Ticken älter als du oder als wie du.
Eine Haaresbreite.
Eine Haaresbreite, was gerade bei uns beiden ja wirklich fast gar nichts ausmacht. Ich habe ja damals noch mich auf analogen Wege informiert und habe sowas wie die Cinema gelesen.
Oh, ja, schön.
Wenn das noch jemand kennt. Und am
Natürlich.
Ende, das erste Mal von dem Film erfahren, hatte ich in einer Ausgabe, die war, glaube ich, ein halbes oder ein Dreivierteljahr vor Kinostart, die hatten am Ende immer so einen Ausblick auf das nächste halbe Jahr. Und da war oben links dann plötzlich ein Bild von einem Kurt Russell. Unten drunter steht dann
Executive Decision.
Danke. Sag ich doch. Und da stand dann schon in den, das waren immer nur ein Dreizeiler drunter, und da stand dann, Kurt Russell spielt in den neuen Action-Thriller von Joel Silver. Dann gingen die Augen das erste Mal auf. Zusammen mit Steven Seagal. Mit wem bitte? In dem Hijack-Thriller, den Terroristenjäger, was auch immer. So eine Kurzzusammenfassung. Ui. Und dann steht dann da so, Kinostart Sommer 1996 oder wann das dann, oder Frühling, so genau weiß ich es jetzt gerade nicht mehr. Jo. Dann waren wir doch schon mal gehypt. Zum Glück ohne Internet. Man hat sich nicht jeden Tag mit irgendwelchen neuen Informationen befeuert oder zusammengesucht, aber man war freudig erregt, möchte ich sagen. Dann kam die Cinema raus zu dem Monat, in dem der Film gestartet ist. Und damals noch hatten sie noch Prozentwertungen, um Filme zu werten. 0, 20, 40, 60, 80, 100%. Geblättert und schon mal gesehen, 80%. Oh, geil. Film gut bewertet. Schon mal auch wenn ich mir mein eigenes Bild immer davon mache, es ist ja schon mal so ein Trend, den man einsetzen kann. Das riecht ja schon mal nach gut produziertem Film. Sie gelten mal wieder in einem, nach Alarmstufe Rot in einem großen Streifen und dann lese ich mir den Artikel so durch. Und im dritten Absatz wird dann so nebenbei beiläufig erwähnt, dass Steven Seagal nach 40 Minuten den Film verlässt.
Nein,
doch.
Wir haben das geschrieben.
Ja, das Spoilerkultur kam erst im Internet. Das war damals noch vollkommen wurscht. Ich habe das gelesen und bin mit dem Wissen darum ins Kino gegangen. Habe das natürlich meinen Kumpels, mit denen wir ins Kino sind, damals schon erzählt.
Du Spoiler, du alter Spoiler.
Aber kurze Unterbrechung. Hat man damals auch bei Das Imperium schlägt zurück einfach mal geschrieben, wer am Ende der Vater ist? Das kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen,
dass da das so normal war. Da bin ich dann wieder einen Tacken zu jung für. Da kann ich auch gleich wenn wir kurz mal Spoiler reden wollen, komme ich da gleich drauf hin. Jedenfalls kam dann bei Einsame Entscheidung, guckst du dann diesen Film und du weißt, was passiert. Und dann kommt dieser erste Einsatz, in dem Seagal wenigstens kurz das macht, wofür man ihn ja mag. Er ballert ein paar böse Buben um, er haut ein Messer ein bisschen zu, schubst ein paar Leute umher und denkst so, ach Gott sei Dank, er hat wenigstens seine Szene bekommen. Und es kommt immer näher und die Hijack-Szene kommt und das vielleicht besser gesagt, das Rohr wird ausgefahren. Also die Undock-Vorrichtung wird angebracht und du denkst so, das war das erste und einzige Mal in meinem Leben. Ich gucke Filme, auch spannende Filme, immer eigentlich relativ unemotional, weil es ist ein Film. Ja, es ist spannend, es packt mich. Aber da bin ich wirklich mitgegangen und habe gesagt, hier, komm, spring hoch oder geh schnell runter. Ja, also Hauptsache, du bist jetzt nicht in diesem Undock-Segment, wenn es abgerissen wird. Und dann reißt's weg. Ich so, nein, die zeigen keinen Körper, der weggerissen wird. Wupp, fliegt da so eine CGI-Puppe weg. Ich so, oh. Naja, gut, der kommt nachher, du siehst gleich einen Fallschirm oder sowas, wie er am Boden unten ankommt und die Sache irgendwie überlebt hat. Ja, aber irgendwie. Das blieb eben aus.
Markus, ich dachte, ist jetzt kein Witz. Gut, ich war noch jung, ich war 13 oder so. Aber ich dachte echt, das ist egal. Der hat sich festgekrallt.
Ja.
Der klettert irgendwie wieder ins Flugzeug rein und im Finale macht er alle Platz. Das habe ich wirklich geglaubt.
Also oder gehofft. Auch irgendwas kommt, die bringen den Flieger an den Boden und müssen dann am Boden halt das Ding stürmen und er ist dann wieder als Leader dann mit dabei oder sowas.
Ja. Und ja, ich habe es auch gehofft, Sergej. Ja, ich habe es auch gehofft.
Da wären wir aber bei dem, was du eigentlich magst, Konsequenz. Ne?
Ja, natürlich. Ja, aber das schnall ich erst heute mit bald 38 Jahren. Das habe ich damals mit 13 nicht geschnallt.
Aber ganz kurz, weil Sergej gerade mit dem Imperium schlägt zurück kurz angesprochen hat. Da noch kurz. Ich war zu jung. Ich habe die Star Wars-Reihe in einer umgekehrten Reihenfolge gesehen. Erst Jüngerer der Jedi-Ritter, dann Episode 4, dann Episode 5. Also wusste ich, weil ich Episode 6 zuerst kannte, schon, dass Darth Vader sein Vater ist. Also war Imperium kehrt zurück. Keine Überraschung für mich am Ende. Hab das gar nicht verstanden, warum das jetzt so ein Riesenaufreger gewesen ist. Aber, 1997, als die Extended Editions rauskamen, im dreiwöchigen Abstand, war ich mit meiner damaligen Freundin im Kino, die überhaupt nichts von Star Wars wusste und die am Ende von Imperium schlägt zurück, sich in meinem Arm festgekrallt hat und mich angeguckt hat. Stimmt das? Ist das wahr? Stimmt das wirklich? Und ich habe die dann 3 Wochen lang im Unklaren darüber gelassen, ob das der Wahrheit entspricht. Also das funktioniert. Das muss man nebenbei zu erzählen.
Cool. Sehr schön.
Ah, cool.
Und ich musste sie nicht spoilern und sie hat es damals geschafft, sich auch selbst nicht zu spoilern. Also sowas funktioniert auch noch.
Ich hatte Zurück in die Zukunft umgekehrt gesehen. Erst 3, dann 2, dann 1.
Okay.
Ja. Ist auch so. Ist halt so.
Ich habe Stirb langsam umgekehrt gesehen. 3, 1, 2.
Aber ich kenne das, dass man gespoilert wird und dann das, was man gespoilert bekommen hat, nicht wahrhaben möchte und sich dann selbst immer einredet, dass man wahrscheinlich irgendwas aus dem Kontext falsch gelesen hat und es schon nicht so sein wird, wie es geschrieben stand. Und da habe ich mir schon auch mal eine Serie gespoilert und trotzdem fand ich das Finale dann toll, auch wenn ich gelesen habe, wie es ausging und ich habe festgehofft, dass es nicht passiert, wie das, was ich gelesen habe, es ist doch passiert und ich fand es trotzdem gut.
Ja, es hat gigantische Ausmaße angenommen, auch durch soziale Medien und die unterschiedlichen Meinungen, die halt dazu herrschen, ob das Wissen um das Ende eines Films den Filmgenuss schmälert oder nicht.
Ganz kurzes Mini-Off-Topic nur zum Thema Spoiler. Also der schlimmste Spoiler, den ich mal erlebt habe, war beim Videospiel Resident Evil 4. Mein Bruder hat's gespielt, ich hab's gespielt, aber wir unabhängig voneinander. Und wir haben uns dann mal ein bisschen erzählt und mein Bruder kommt her. Wie weit bist du schon? Ist bei dir schon Louis gestorben? Und ich, nein, danke.
Ja, deswegen mag ich auch keine WhatsApp-Voicemails, wenn mir Leute erzählen, ich war gestern im Kino und hab den Film geguckt, weil du kannst nicht rechtzeitig auf Stopp drücken.
wir waren jetzt bei Seagal, da möchte ich auch sagen, Seagal war doch wahrscheinlich nur eine Art Zugpferd dann, um den Film ein bisschen zu bewerben, weil Kurt Russell, ich weiß nicht, ob Kurt Russell als Name so stark gezogen hat für den Film, obwohl er schon 80er-Jahre-Star war und einiges auf dem Kerbholz hatte, aber ich glaube, Seagal war zu dem Zeitpunkt doch irgendwie der größere Kinomagnet und deswegen hat man den wahrscheinlich gecastet und auch aufs Cover gepackt, auf dem man ihn mittlerweile nicht mehr sieht. Mittlerweile ist das Cover, wird ganz einsam von Kurt Russell geziert.
Da muss ich jetzt fragen, aber ich glaube, das war aber auch nur hier so. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ich müsste es recherchieren, aber ich meine, das amerikanische Plakat hat auch keinen Seagal drauf gehabt. Da war auch Kurt Russell alleine.
Okay, bin ich auch nicht sicher, ganz ehrlich. Okay.
Aber ich, in jedem Film, also egal welche Fassung du hast, in jedem Fall fehlen den Credits am Anfang die Einbildung von Steven Seagals Namen.
Ja. Ja, und das ist aber noch nicht alles. Also das hat mich schon damals schwer verstört, dass Seagal einfach nicht drin war. Aber auch, dass der Film bei mir Critical Decision hieß.
Ja? Da geht's schon los.
Okay. Sag dir nichts mehr, ha? Das ist immer noch, auch auf meiner DVD, immer noch steht da Critical Decision. Ich so, hä? Wie ging das? Hat das der Lehrling gemacht?
Okay.
Critical. Hauptsache, es bleibt eine Entscheidung. Ob sie einsam oder ausführend oder kritisch ist.
Ich muss kurz ausholen, Markus. Dieser Film, ich habe da eine ganz spezielle Beziehung dazu, ja? 9/11 2001. Man erinnert sich an diese ziemlich dunkle Zeit hier auf diesem Planeten.
Ich glaube, jeder weiß, wo er in dem Moment gewesen ist.
Ja, und du hattest ja im Fernsehen wirklich nichts mehr anderes als Einschläge in die Türme und Mord und Totschlag. Und ich habe dann versucht, proaktiv Eskapismus zu praktizieren. Und das habe ich gemacht mit Einsamer Entscheidung. Das war nicht meine Erstsichtung. Ich habe den Film damals, ich glaube, ich habe damals schon frischen DVD-Player gehabt, einen ganzen billigen. Und das ist eine der ersten DVDs, die ich auch hatte und die ich immer noch habe. Also die gebe ich auch nicht her. Das ist diese Disc, die bedeutet mir irgendwas, keine Ahnung. Das ist für mich Verarbeitung von Krisen, keine Ahnung, alles. Und das ist mein Verarbeitungsfilm von 9/11.
Wie sagt man hier so schön, den Teufel mit dem Belzebub austreiben.
Ja, absolut, absolut.
Noch mal kurz zu Steven Seagal. Seine Rolle im Film, also er wurde ja schon ein bisschen für das gecastet, wofür er bekannt ist. Allerdings bisschen auch auf Sparflamme. Letztlich hat er nur ein bisschen geballert und das war's schon. Und ansonsten sieht man in diesem Besprechungsraum, in dieser Einsatzzentrale. Und mir ist es aufgefallen, weil man sieht, wie irgendeine Figur im Vordergrund spricht, das siehst du da Seagal im Hintergrund und du merkst sichtlich, wie Seagal irgendwie sich in dieser Szene nicht so richtig einfinden will. Ich glaube, der hat nicht gewusst, dass gerade gedreht wird, hat sich irgendwie gefühlt gelangweilt, irgendwie so aufgestöhnt und ein bisschen genervt durch die Gegend geguckt. Also man hat so richtig so den Seagal, den echten Menschen, der gerade am Set ist und irgendwie kein Bock zu haben scheint, den hast du gerade in dieser Szene bewundern dürfen. Großartig.
Oder hat gerade geschnallt, dass er aus dem Film beschrieben wird.
Oder so, was, ich sterbe, dann ist mir auch wurscht.
Ah, das Drehbuch wohl nicht ganz gelesen.
Ja, ich wüsste echt gern wissen, warum so ein Seagal, der schon ein ziemlich hohes Ego hat, wie das zustande gekommen ist, dass er das mit sich machen lässt. Ich wette, der hätte von vornherein nicht gesagt, nee, ich werde nicht in einem Film mitspielen, wo ich schnell sterbe und am Ende der andere der Held ist.
Ich glaube, bis heute, die haben parallel mit einem zweiten Team mit ihm weitergedreht und haben ihm erzählt, das veröffentlichen wir und das ist nie rausgekommen.
Das ist gut. Es gibt eine alternative Fassung. Und der hat immer gemeint, Kurt Russell stirbt. Das wäre aber geil. Das würde ich aber sehen wollen.
Dominik, wie viel Geld würdest du für diese Fassung zahlen? Für diesen Director's Cut?
Ja, verdammt viel. Das wäre es mir wert. Übrigens, ich kann euch kurz noch was erwähnen wegen dem Filmposter. Ich habe es nebenbei kurz recherchiert. Das Gesicht von Seagal wurde bei den indonesischen, deutschen und holländischen Cinema-Postern und VHS-Covern draufgepackt, um weitere Zuschauer anzuziehen.
Du siehst mal, in Amerika nicht. Also trotz seiner Kinohits davor war das nicht mehr groß genug. Ja gut, ja. Sein Ausscheiden war aber dann... Oder hat man in Amerika wirklich mit dem kompletten Überraschungseffekt gespielt? Weil du sagtest, ich bin mir jetzt gar nicht mehr so hundertprozentig sicher, dass sein Name am Anfang gar nicht mehr genannt wird. Aber du hast recht, ich habe sowas dunkel in Erinnerung. Ich habe ihn zwar vor kurzem erst gesehen, aber da habe ich halt nicht aktiv drauf geachtet.
Ich gucke eben auf Credits.
Dass man halt ja komplett mit den Erwartungen des Zuschauers gespielt hat. Erst hauen sie dir Steven Seagal hin, so nach dem, ui, was, der ist hier mit dabei? um ihn dann 40 Minuten später wieder aus dem Film herauszunehmen. Das ist aber wieder so ein schöner Moment, um die Erwartungen des Publikums wieder zu unterwandern und den Boden unter den Füßen wegzuziehen. Ihr erinnert euch, wir haben uns vor geraumer Zeit über den Michael Dudikoff-Film Avenging Force unterhalten. Da gibt es ja auch eine ähnliche Dynamik bezüglich des Co-Stars in dem Film, wo ja auch das Publikum eigentlich sehr lange glaubt zu wissen, wohin der Hase rennt, nur um dann überrascht zu werden. Und es ist ja dann halt auch der Punkt, wo dann Einsame Entscheidung dann plötzlich vom Terroristen-Actionreißer plötzlich zu einer Abwandlung von einem Heist-Thriller wird. Das ist ja, hat ja mehr was von einem Einbruchsfilm und von einem Coup, den man landen muss, als von einem reinrassigen Anti-Terror-Action-Streifen.
Jo. Ich würde da mal eingrätschen. Also ich weiß, was du meinst. Man hätte sich vorstellen können, dass die beiden, Seagal und Kurt Russell, bis zum Ende hin irgendwie so als ungleiches Duo irgendwie den Film und die Narrative bestreiten. Allerdings muss man sagen, Seagal hat eigentlich noch mit nie jemanden, irgendjemanden gut harmoniert. Er ist alleine immer noch am besten gewesen. Aber er ist niemand, den du in einen Bodycop-Movie steckst. Und ich glaube, man hat es auch in dem Film gemerkt, dass die, also sowohl, also von den Figuren her sowieso, die sind auch so geschrieben, dass die sich nicht grün sind. Aber auch sonst hätte ich nicht mir vorstellen können, dass die beiden irgendwie zueinander gefunden hätten. Für den Film macht es durchaus Sinn in der Narrative, dass man, unabhängig davon, dass es egal war, dass man sagt, dass man diesen Colonel wegreißt, weil es eben der Geschichte wirklich die spannende Würze.
Der Straight Action Hero.
Dass es die spannende Würze gibt, dass du diesen unbedarften Wissenschaftsjournalisten hast oder diesen was ist nochmal Kurt Russells Funktion?
Analyst.
Ist
ja eine Art, so eine Art Jack Ryan.
Ja, genau, dass man den, der eigentlich wenig Kampferfahrung hat, dass man ihn jetzt in diese Situation bringt, wo er wirklich das Team leiten muss, weil eben der eigentliche Einsatzleiter mit viel Lebenserfahrung und Einsatzerfahrung plötzlich von dann geflogen ist. Und das ist dann schon eine spannende Prämisse. Aber als Buddy-Cop-Movie als Buddy-Film hätte der Film, glaube ich, nie funktioniert. Und da ist es schon gut, dass man...
Muss ich kurz reingrätschen, Sergej. Es gibt sehr wohl, hat sogar schon Buddy-Cop-Movie gemacht, ja. Der Klemmerman. Sogar noch ein ganz, ganz ordentliches Werk, muss ich sagen. Obwohl, ich glaube, auch Keenan Ivory Wayans, ich meine jetzt auch gehört zu haben, gelesen zu haben, dass auch der sich nicht so gut über Seagal geäußert hat, aber wer hat schon gut über Steven Seagal gesprochen? Außer wir in unserem Podcast teilweise, ja?
Ja, also. Ich wollte den Glimmerman jetzt nicht bewusst erwähnen, aber ja, Glimmerman, auch da ist mir aufgefallen, die beiden harmonieren nicht. Es kann an sich ein netter Actionfilm sein.
Aber, weißt du, angenommen, man hätte Seagal überleben lassen, der Film hätte die weitere Entwicklung genommen, wie der Film jetzt nun mal gewesen ist, das hätte gar nicht funktioniert. Seagal kann ja gar nicht rumsneaken, normale Dialoge, da wäre der Mann an seine Grenzen gekommen. Da wäre Michael Dudikoff die bessere Wahl gewesen.
Ja, lustig, wobei als Colonel wiederum... Michael Dudikoff hatte ja sein B-Ableger von Executive Command, wenn du den vielleicht kennst.
Ja, natürlich.
Der wirklich dieselbe Prämisse hat mit Andocken an ein Linienflugzeug. Aber ganz interessant, dass in dem Film ja, glaube ich, der Präsident sitzt und der wird ja gespielt von Bryan Cranston. Wer kennt ihn nicht aus Breaking Bad?
Ja, cool. Krass, ich habe den Film so lange nicht gesehen, dass
ich
wusste, dass Bryan Cranston drin ist. Ja. Krass, okay. Den könnte ich noch im Keller haben,
den muss ich wieder schauen. Das ist ja die Sache, Bryan Cranston ist ja so ein guter Schauspieler, den erkennst du nicht richtig. Also ich habe mal in Breaking Bad habe ich den auch nicht erkannt als den Vater von Malcolm mittendrin. Der ist einfach ein guter Schauspieler, den du einfach nie so schnell wiedererkennst. Der ist voll in der Rolle drin. Egal. Also ich möchte nur meine Mutmaßung, meine Theorie zu Seagals Abgang, ich wette, John Leguizamo hat sich beim Produzenten beschwert und dann hat ihn aus dem Drehbuch gestrichen.
Markus, ich nehme an, du kennst die Story von John Leguizamo und Steven Seagal, oder?
Ja, die kenne ich.
So für die Zuhörer, ich gehe da gerne noch mal kurz über die Bücher. Und zwar O-Ton. Hat der Leguizamo sich schon ein paar Jahren mal in einer Talkshow geäußert über Executive Decision und wie er da auf Steven Seagal getroffen ist. Und zwar kam Seagal zu seinem Team, zu Rath und seinem Team, Leguizamo und die BD Wong, wie die alle hießen, und hat da gleich mal gesagt, also ich bin der Chef, I am the law, was ich sage, das passiert. Und die Schauspieler haben gedacht, das ist ein Witz, cooler Witz, Alter, nice. Und mit den Worten von Leguizamo, Seagal taekwondoed me to the wall. Also hat ihn richtig mal...
He taekwondoed my ass against the wall.
Exactly. Und hat das Seagal hat da mal wieder das Überarschloch markiert und gedacht, hey, ich bin ja der große Star. Und ich finde es schön, dass Leguizamo damals auch breit getreten hat. Also da, der war sicher nicht traurig, dass er nur 2-3 Szenen mit Seagal drehen musste.
Ja, aber da kommt schon wieder aus, wie eitel der Mann eigentlich ist. Und der Leguizamo erzählt immer noch davon. Er hat ja vor 10 Jahren davon erzählt und ich glaube vor 2-3 Jahren wieder. Da hat er nur die Formulierung angepasst. Da sagt er, he aikidoed my ass against the wall. Aber schön. Es bleibt das Gleiche. Ich meine, ja, über Seagal haben wir es schon genug ausgelassen. Der Mann wird in dem Leben keinen Ehren-Oscar fürs Lebenswerk erhalten. Und ich glaube, Walk of Fame Stamp hat er jetzt auch nicht, das ist egal, oder? Oder hat er?
Nee. Da habe ich jetzt keine Infos drüber.
Also nee. Ich war mehrmals da, ich habe keinen gesehen.
Nee, das bekommt er auch nicht mehr. Da hat er jetzt so viel falsch gemacht. So. Obwohl er ansonsten in einem doch eigentlich guten Film mitgemacht hat. Wir haben schon gesagt, also eigentlich ist es gut, dass Seagal weg gewesen ist, auch wenn man theoretisch ihn wahrscheinlich wirklich nur als Zugpferd, als Kassenmagnet verwendet hat, obwohl theoretisch vielleicht ein anderer Schauspieler vielleicht sogar in dieser Rolle des Colonels vielleicht sogar besser gewesen wäre. Aber sei es drum, lassen wir mal. Aber ansonsten, der Film funktioniert erstaunlich gut dafür, dass er eigentlich relativ actionarm ist, weil der Film geht ja knapp über 2 Stunden oder genau 2 Stunden und er ist relativ actionarm und der Großteil des Filmes dreht sich darum, wie das Team irgendwie in dem Gepäckdeck des Flugzeugs rumwuselt, versucht irgendwie unerkannt zu bleiben und wie die Halle Berry versucht irgendwie mit den Leuten zu kommunizieren. Das ist ein reiner Schnüffel- und Schleichfilm eigentlich, der am Ende ein bisschen hier und da noch ein bisschen kracht.
Ein Heist-Thriller, also ich finde das ein Heist-Thriller, ja. Mit am besten.
Ja, und ich finde es eigentlich immer sehr cool, wenn du einen Film hast, der lange Zeit ruhig ist, aber am Ende mal wirklich so eine Duftmarke setzt. Ähnlich wie Mission Impossible. Also der erste Mission Impossible, den finde ich auch in der Hinsicht auch sehr stark.
Der Film lebt, aber du hast absolut recht mit dem, was du sagst, Sergei, wie oft. Aber der Film lebt dank seinen richtig guten Darstellern. Und ich meine es hier nicht zwingend Steven Seagal, ich meine hier den Kurt Russell. Ich meine die Halle Berry. Die Halle Berry, den Leguizamo, den Oliver Platt, den David Suchet, den Joe Morton, B.D. Walsh, J.T. Walsh, Andreas Katsoulas, ja, Tomalak aus Star Trek, The Next Generation, großartig. Die haben da so einen geilen Cast aufgefahren. Und da wurde halt einfach noch ein Drehbuch hingezimmert, das ja ein bisschen mehr verlangt hat als nur I'm gonna kill you, man. Die Spannungskurve war permanent hoch und großartig, einfach.
Wer hat das Drehbuch geschrieben?
Ja, du fragst mich Dinge, Sergei. Wer hat das Ding denn geschrieben? Das war der Jim Thomas und der John Thomas.
Die Drehbuchautoren? Drehbuchautoren von Predator.
Ah, waren sie's?
Ja. Ah, echt? Moment, jetzt bin ich hier wahrscheinlich der Noob. Ich dachte, Predator war Steven E. D'Souza? Nein.
Scheinbar nicht. D'Souza war Stirb langsam.
Ja, das weiß ich, aber ich dachte, er hat schon vorher eben Predator gedreht. Aber nee, dann war es falsch.
Du hast absolut recht, die haben Predator gemacht. Diverse Predator, Aliens Predator. Aber auch Wild Wild West haben sie die Story geliefert, also pass auf.
Na gut, für die anderen Predators haben sie halt based on characters created by, also weil sie als Erfinder des Predators gelten.
Ja, klar.
Und dann kam ja noch Shane Black dazu und hat ein paar Bonbons noch dazu geliefert zum Drehbuch. Ja. Sehr bekannt. Ja, okay, dann muss ich jetzt die konträre Stellung ein bisschen einnehmen, denn bei mir hat Einsame Entscheidung nicht so diesen hohen Faktor, denn ich finde diese nach Seagals Abgang nimmt er sich meiner Ansicht nach zu viel Zeit. Es zerfährt zu viel. Es ist klassisches Spannungskino, in dem halt aber auch sehr viel Zufälle agieren und
es ist ein bisschen hanebüchen, ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, wie dann plötzlich die Bombenentschärfungsszene genau in dem richtigen Moment der vermeintlich tote Joe Morton sich wieder meldet und sagt, ey, bloß nicht, sonst fliegt uns alles um die Ohren.
Natürlich ist ausgerechnet das Teammitglied, das sich mit der Technik auskennt, der sich den Nackenwirbel bricht und stabilisiert werden muss. Und ja, okay, es sind Genre-Topoi, aber sie führen halt zu Verschleppungen. Ich finde den Film insgesamt 20 Minuten zu lang. Ich bin bei Sergei, was die Auflösung angeht, dieses Aufbauen, um dann zum Schluss die Duftmarke zu setzen, um das dann alle in einem spannenden Knall und der Sturm auf die Terroristen ist toll gemacht. Über die Landesequenz ist noch zu reden, die war dann für die auch schon die damalige Zeit ein bisschen schmalbrüstig, aber bis es dahin kommt, verzetteln sie sich zu sehr.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Er könnte von mir aus ja ein paar Minuten kürzen, könnte man gerne machen. Was je älter ich werde, desto mehr schätze ich halt diese kleinen Szenen vielleicht auch. Wie Halle Berry die Liste entsorgt mit den Passagieren, wie der Flugmarschall noch irgendwo kurz seinen Ausweis und seine Waffe versteckt. Für mich eine völlig unspektakuläre Kameraaufnahme des Cockpits. Und zwar, der Kurt Russell, die beiden Piloten sind tot, sorry für den Spoiler, aber er kommt dann als, der kann ja nur, hat ein paar Flugstunden auf ein kleines Flugzeug gehabt, er kommt in dieses Cockpit und die Kamera filmt einfach dieses überwältigende Cockpit. Und für mich als Zuschauer, du spürst, wie verloren und wie einsam er hier eine Entscheidung fällen muss, sich auf den Arsch zu setzen und das Flugzeug jetzt landen muss und völlig verloren ist, ob all der Knöpfe, die es da gibt. Das sind so diese kleinen Momente, diese kleinen Nuancen an Filmmaterial, ja, die für mich einfach so viel, ja, das fühlt sich alles so echt an für mich.
Aber auch gleichzeitig diese Szene am Ende, die hat sich so ganz leicht, also vielleicht auch ein bisschen unfreiwillig, so ein bisschen nach so einem Spoof-Movie angeführt. Also es hätte auch fast schon nackte Kanone sein können, wie er irgendwie die falschen Knöpfe drückt und erstmal irgendwie die Flügel hochkommen, was er eigentlich gar nicht wollte und solche Geschichten.
Aber weißt du, das war für mich völlig authentisch und das wäre mir ja, auch eben, passiert. Aber, ja, und eben, als ich meine ersten Fahrstunden in meinem Auto hatte, dann habe ich auch Scheiß gebaut.
Ja, natürlich. Ja. Obwohl, es war halt, aber auch das wusste ich von der ersten Sekunde, dass es am Ende dieses Films, als dann klar war, es geht um eine Flugzeugentführung, wusstest du genau, am Ende des Films sitzt Kurt Russell am Steuer dieses Jets. Weil die Einführung von Kurt Russell ist, er sitzt in seiner Einmotorigen und kurz bevor er seine Abschlussprüfung machen kann, wird er zu dem Einsatz gerufen. Also sprich, seine Reifeprüfung darf er nicht machen, also darf er die natürlich dann, wenn es dramatisch wird, am Ende des Films machen.
Und war auch völlig verunsichert, ob seinen Flugkünsten. Er war völlig verunsichert eigentlich.
Ja, das ist nichts Neues, aber ich saß den ganzen Film da, schön, dass ihr, vielleicht hat mich deswegen halt auch die lange Aufbauarbeit dann halt auch gestört, weil ich genau wusste, was am Ende kommen wird. Da war er halt zu berechenbar. Trotz des Überraschungseffekts mit Sigel, Entschuldigung, Sergei, war klar, worauf das Ganze am Ende hinauslaufen wird.
Ja, also mich hat's völlig unvorbereitet erwischt. Ich war dann so, boah, wow, krass, jetzt muss er das Ding hier steuern. Vielleicht habe ich am Anfang nicht aufgepasst, aber ich mache halb Spaß, aber es ist auf jeden Fall, wenn man Action-Thriller gesehen hat, ist auch, wenn man. Also ich bin jemand, ich bin nicht so vorausschauend, ich versuche immer nicht mehr zu denken, ah, klar, das ist ja das und am Ende kommt der Drache, ist ja klar. Und in dem Fall ist, spätestens wenn es am Ende passiert, ist es ja klar, ist es eigentlich logisch. Es darf einen nicht überraschen, dass es so weit kommt. Es darf einen nicht überraschen. Ich persönlich bin nicht so vorausschauend beim Film manchmal.
Ja, wie gesagt, kommt immer drauf an. Wenn es hilft, sich davon frei zu machen, das gelingt mir auch bei anderen Filmen. Gelingt mir das merkwürdigerweise auch. Da geht's mir genau wie dir, so nach dem Motto am Ende, ach stimmt, natürlich, klar, Lethal Weapon 2, wenn Danny Glover die Nagelpistole benutzt, um sich zu verteidigen, denkst du dir, na klar, die Nagelpistole ist ja am Anfang schon prominent gezeigt worden, ja, logisch. Aber bei dem Film war es dann halt, weil er sich dann halt so zerdehnt hat, um zu diesem Punkt zu kommen, aber ich immer wissend da sag, ja, ich weiß doch, was kommt. Ich weiß doch, was ihr macht. Ja, ne? Kommt mal auf den Punkt, Leute.
Ja, aber trotzdem hat mir zugute, dass es trotzdem schafft, diese actionfreie Zeit, also diese ruhigen Szenen durchaus spannend zu füllen. Also mit mir sind die 2 Stunden nicht ganz so lang vorgekommen, wie sie vielleicht anderen vorgekommen wären. Auch wenn ich durchaus sagen könnte, ja, vielleicht hätte man 10 Minuten schneiden können, durchaus, aber
mich hat's nicht gekriegt. Ich würde gerne noch einen weiteren starken Punkt des Films raussprechen, und zwar den Score, geschrieben vom guten Jerry Goldsmith. Goldsmith hat hier so einen richtigen typischen Star Trek First Contact meets Air Force One Score hingeblättert. Und das ist auch heute noch so, und oh Gott, das ist ja fast schon, das kann ich keinem erzählen. Das ist eigentlich so peinlich. Aber wenn ich heute fliegen gehe, wenn ich in ein Flugzeug steige,
machst du Jerry Goldsmith
genau als diesen Score. Ich höre genau diesen Score in meinem Inneren, in meinem Kopf. Es ist so, oh Gott, ist das krank.
kleiner Nerd, aber das macht die doch so sympathisch.
Danke.
Aber, also ich kenne von Jerry Goldsmith nur die Total Recall Film. Das ist das Einzige, was ich im Kopf habe. Aber weil ich den Film auch oft gesehen habe, bei Executive Decision kann ich jetzt gerade nicht zurückerinnern, aber ich müsste ihn halt öfter sehen für sowas.
Das ist typisch militärisch angehauchter Score. Bombastisch, viel Druck dahinter, einfach überwältigende Heldenmusik. Nicht im Stile von Delta Force. Anders.
Ja. Nee, aber ich habe das, glaube ich, schon in unserem Segal-Podcast gesagt, ich bin nicht der größte Fan von genau eben diesem Stil. Also es muss nicht mal die Musik sein. Diese andächtige Trompete, die so leichte patriotische Stimmung aufkommen lässt, ich fühle mich davon irgendwie eklig berührt. Und wenn wir dabei sind, ich mag auch generell diese militärische Inszenierung nicht, also wo irgendwie du hast einen Schnitt Hauptgebäude und da wird wirklich in Schreibmaschinenschrift jeder einzelne Buchstabe hingeschrieben, wo du dich gerade befindest, hier in New York, Headquarters der Delta Force.
Ja,
also das ist so eine Art Stil, so ein Filmthema, das mich persönlich eher ein bisschen anödet. Ich bin glaube ich nicht jemand, der auch Jack Ryan Bücher lesen würde, oder Tom Clancy wäre, glaube ich, nicht so mein Ding. Das ist alles nicht so mein Thema.
Die ist schon bewusst, dass meine Forumsfigur John Clark aus Tom Clancy entsprungen ist.
Wir haben das schon geklärt in einem
früheren Podcast. Ich vergesse es immer wieder.
Nee, ich dachte ja, John Clark wäre eine Star Trek Figur. Falls du dich erinnerst. So. Nee, es ist nur einfach dieses militärische Geheimagentenzeug ist nicht so ganz mein Ding. Und ja, und da mag ich es in Filmform, die Musik und diese Schreibmaschinen-Inszenierung, ich bin nicht so Fan davon, aber unabhängig davon hat mir der Film dann trotzdem gefallen. So, der Markus war gerade dabei, Jerry Goldsmith und seine Arbeiten an dem Planet der Affen-Film zu loben. Obwohl genau, gewisse Namen nicht einfallen.
Eine tolle Arbeit, oder halt auch ganz groß. Gremlins mag ich sehr gerne.
Ach, das war auch Goldsmith?
Das war auch Goldsmith, ja.
Aber die Musik habe ich auch im Kopf. Die hat auch. Das ist mehr so meine Art Musik.
Und das Goldsmith ist mehr als dieses bekannte Titelthema, dieses. Weil ich habe das Glück gehabt, vor 2 Jahren Gremlins nochmal im Kino sehen zu dürfen.
Oh, schön.
Und
da ist es wieder.
Nach über 20 Jahren das erste Mal, und dann sitzt du in einem großen Kino, hast die Boxen um dich rum und dann kommen halt auch noch viel mehr diese kleinen Horror-Cues noch mit dazu, mit dem leicht komödiantischen Anschlag, die gar nicht so verspielt sind. Und das hat mir mal wieder gezeigt, wie viel Goldsmith damals geleistet hat. Executive Decision ist ein guter, routinierter Militär-Action-Score. Der ist nicht sonderlich herausragend in meinen Ohren. Wie gesagt, ich habe jetzt auch nicht die Verbindung mit der Dominik dazu, aber der ist vollkommen zweckmäßig und untermalt das Geschehene kongenial. Das ist auf den Punkt, das passt schon.
Ja. Das passt. Aber das hat ja jeder Komponist so. Er hat so seine herausragenden Themes, aber manchmal macht er auch wirklich einfach nur so eine Auftragsarbeit, die wirklich einfach nur, wo er sich nicht sehr groß als Künstler nach vorne drängen soll, wo er einfach nur das abliefert, was irgendwie der Film fordert. Das hast du auch bei vielen anderen Komponisten auch. Mir ist es gestern erst aufgefallen, ich habe Johnny Mnemonic gesehen und dann, als am Ende den Credits lief, Composer Brad Feidel, der mein Lieblingscomposer ist, war ich überrascht. Im Moment, mir ist die Musik irgendwie gar nicht aufgefallen. Obwohl ich weiß, dass der Mann saugeile Themes schreiben kann, aber in dem Fall irgendwie ist es so an mir vorbeigegangen. Also das gibt's dann auch.
Goldsmith kann man endlos fortführen. Rambo beispielsweise 1, 2, 3.
Also, ich bleib bei Total Recall. Die
Basic Instinct ist ja auch noch sehr eingängig.
Also
bei fast 260 Einträgen in der IMDb. Ist da mehr Hit than Miss. Er hat Ende der 80er hat er mal eine böse Phase gehabt, wer einmal seinen Score zu Rent a Cop mit Burt Reynolds gehört hat, der zweifelt dann sehr an seiner Karriere.
Ja, das stimmt. Welcher Künstler hat denn nicht diese Schandflecken in seinem Oeuvre?
Mein Lieblingsscore von ihm, der Abseits der Unbekannten Abseits der Bekannten ist für mich immer noch Ausgelöscht von Walter Hill. Den habe ich lange gesucht, bis ich den hatte. Da war ich dann ein sehr glücklicher Mann.
Oh ja, den werde ich zeitnah noch nachholen, den Film.
Wird Zeit.
Oh, bitte, bitte.
Ja, und dann können wir gern besprechen, lieber Dominik.
Gerne kurz mal auf den Regisseur zu sprechen kommen, den Stuart Baird.
Der Bertie.
Der Berdi.
Ja, der ist ja vorher nur bekannt gewesen als Editor von gewissen Actionfilmen, die wir schon gut kennen, wie Lethal Weapon oder Sachsens Dominik.
Aber auch das Omen war drunter. Die Hard 2, Last Boy Scout, Maverick, der Mann hat einiges abgeliefert damals.
Merkst du was? Joel Silver und Richard Donner.
Ja. Und hat aber wohl auch ein bisschen was gelernt bei den Leuten und hat eigentlich nur 3 Einträge als Director und einsame Entscheidung war sein erster. Er durfte dann 2 Jahre später noch US Marshals drehen. Das war die Fortsetzung von Auf der Flucht. Hierzulande ist Auf der Jagd bekannt. Für mich auch ein ganz ordentlicher Streifen.
Ordentlich, gut.
Den mag ich sehr eigentlich.
Wo mich ganz kurz auch ein Kumpel verarscht hat, der hat den vor mir in der Pressevorführung, in der Sneak Preview gesehen und meinte, mich dann verarschen zu müssen. Da gibt's eine Szene, da läuft Wesley Snipes die Straße entlang und im Hintergrund siehst du einen Militärtypen am Fallschirm runterbaumeln. Er wollte mir erzählen, dass Steven Seagal dann da gelandet ist im nächsten Stuart Baird-Film.
Hätte ich aber sofort abgekannt.
Ja,
das
wäre toll. Ich wollte es auch, für 3 Sekunden wollte ich es glauben, ja.
Und jetzt muss ich noch kurz erwähnen, also ich bin ja, habe ich schon mehrmals erwähnt, ein großer Trekkie. Und als ich dann gehört habe, dass Stuart Baird den 10. Star Trek-Film Nemesis drehen wird, dann habe ich mich kurz mal ein bisschen gefreut. Und war dann schon weniger erfreut, als ich das Ding dann auch gesehen habe. Und solltet ihr den Film noch nicht kennen, dann hört ihn euch an. Am besten auch noch mit dem Audiokommentar des Regisseurs. Dann hört ihr, wie Stuart Baird einfach mal abflucht über die Sets. Das ist ja ein bestehendes Universum. Ja, da kannst du nicht einfach hingehen und irgendwas Neues machen. Die Enterprise gab's, die Crew gab's. Und da hat sich eigentlich ab allem echauffiert, was es gerade zu mocken gab. Und auch die Darsteller haben über diese Erfahrung mit dem Stuart Baird auch nicht so positiv geredet. Also Nemesis ist kein Vollflop, das kann man sich anschauen, ist kein per se richtig schlechter Film, unterhält gut, aber ist ein schlechter Star Trek-Film. Und Stuart Baird hat danach nie mehr Regie geführt.
Das ist der mit Tom Hardy, ne?
Genau, Tom Hardy als Patrick Stewart, also als Captain Picard. Genau.
Ich habe gerade überlegt, wenn man noch da den Seagal hätte reinmogeln können, hätte er ja Stuart Baird sein eigenes kleines Cinematic Universe geschaffen hier.
Ja, mein bester Freund hat mich damals sogar noch verarscht. Er hat mir erwähnt, hey, ich habe im Internet damals gelesen, hey, Seagal ist als Koch mit dabei, als er ein Cameo als Koch.
ich kann mich erinnern. Das ging durchs junge Internet damals auch.
Ja, war eine schöne Zeit.
Stuart Baird, ja, für ein Regiedebüt eigentlich schon sehr ordentlich, was er da auf die Beine gestellt hat.
Würde ich auch sagen, ja.
Ja, aber jetzt kommt, der Film ist ja relativ überschaubar jetzt bewertet, so IMDb. 6,4 hat er dort. Auf der einen Seite finde ich ja, der Film ist eigentlich solide, gut gemachte Genreware, aber auf der anderen Seite ist er auch irgendwie, mit abgesehen von Seagals frühem Tod, ist der Film jetzt ja eigentlich relativ mutlos und eher routiniert, ja, und traut sich nicht so viel und hat dann wiederum hier und da wieder die genretypischen Logiklöcken. Kann man damit jetzt schon seine Durchschnittswertung erklären oder ist da noch mehr, was ich jetzt nicht sehe?
Ist halt, ja, der Film ist halt, wirkt irgendwie auch relativ bodenständig, das ist kein Über-Action-Reißer, da wurde auch nicht die Matrix erfunden, da kein John Woo, da ist ja, ist halt sehr ein bodenständiger Thriller mit Action-Einlagen. Und das ist für die Leute nicht so reißerisch wie ein Stirb langsam oder so.
Ja, das auf jeden Fall. Er ist dann ein bisschen, er hat es auch nicht so, hat es einen richtig guten Bösewicht? Ich finde ihn schon okay, aber er ist letztlich auch mehr so von der Stange gefühlt für mich, der gute Oberterrorist dort.
War der David Suchet hat ihn gespielt, oder?
Das war ja, er,
oder?
Genau. David Suchet.
Und da hat ja,
ich finde, der hat diesen Najee Hassan schon gut gespielt. Also das war halt beängstigend.
Der war bedrohlich.
Nicht comichaft inszeniert, sondern sehr auch hier bodenständiger Terrorist. Ja.
Du hast einen guten Darsteller, der eigentlich einen 0815 Terroristen mehr Gravitas verliehen hat, als eigentlich im Drehbuch steht, finde ich.
Ja, genau, absolut.
Aber ich würde sagen, vielleicht wird auch der Film ein bisschen zu Unrecht gescholten. Also vielleicht zum einen, weil Leute gerne einen Seagal-Film grundsätzlich schlechter bewerten möchten, als er vielleicht ist. Und zum anderen, ich weiß noch, Roger Ebert hat den Film damals seinerzeit, hat ihn schon unterhaltsam gefunden, aber versucht ihn auf inhaltlicher Ebene zu zerlegen, indem er meinte, ja, das ist doch total sinnlos mit den Terroristen, wenn die, warum entführen die den Flieger, wenn die eh irgendwie die Bombe zünden wollen, die müssen doch gar nicht irgendwie groß so eine Entführungsaktion innerhalb des Flugzeugs starten, wenn die ohnehin schon die Bombe drin haben und sie dort an der Ostküste zünden wollen, wenn der Flieger landet, warum die ganze Entführungsaktion? Und ich denke, da geht der Roger Ebert nimmt den Film zu Unrecht auseinander, weil letztlich war ja auch die Idee der Terroristen, zusätzlich einen Gefangenen, einen
Richtig.
Komplizen, einen General also die Freilassung zu initiieren durch diese Entführung. Ja. Und das hat er irgendwie ausgeschlagen. Und ich glaube, andere Leute haben dann auch gern dem Film mehr Logiklücken vorgeworfen, als er eigentlich hat. Und die kann man natürlich gerne finden, wenn man will. Ich hab ein lustiges Video auf YouTube entdeckt, wo ein Pilot, also ein richtiger Boeing 747-Pilot, sich den Film anguckt und dann erklärt, was alles technisch eigentlich nicht möglich wäre und was da eigentlich Quatsch ist. Es ist dann witzig, aber das ist eigentlich die Ebene, auf der man einen Film bewerten sollte. Es ist manchmal vielleicht wirklich nur witzig. Wenn man einen Film tausendmal gesehen hat, dann möchte man ihn irgendwie auf irgendeine Art und Weise neu rezipieren, neu wahrnehmen. Dann sind solche Videos irgendwie ganz, ganz ulkig. Aber das ist für mich keine echte Diskussionsgrundlage.
Welcher Berufsstand geht denn in der Darstellung eben seines Berufes im Film pfleglich um? Ich meine, wir schütteln doch alle über eure Arbeit dargestellt wird, wie das angeblich läuft, wenn irgendwelche, selbst Geschäfts- und Manager-Meetings werden reißerisch überzogen und jeder echte Manager in der Bank sitzt da, Moment mal, wir sitzen da mit aufgeknüpften Hosen, haben die Hände am Sack und kratzen uns gerade. Also, ich meine halt nur, das Erste, was man nicht suchen soll, ist Realität. Es geht darum, dass es der Geschichte dient. Natürlich kann man das anprangern. Natürlich hat ja jeder seinen eigenen Suspension of Disbelief und setzt die Grenze da an einem unterschiedlichen Punkt. Aber das höre ich mir gerne an. Ich lasse mich da gerne belehren, weil dann hat der Film auch einen gewissen Bildungsauftrag nebenbei noch erfüllt. Aber das stört ja nicht das Unterhaltungsprodukt als Film. Mich stört halt einfach wirklich dieser Mittelteil, der zu lange ausgedehnt ist und zu viele Nebencharaktere zu viel Gewicht halt auch verleiht, weil das Team ist ja, man ist ja auch fast schon bemüht, dem Team auch jedem seine Szene zu geben, obwohl manche ja wirklich nicht über einen Statisten-Credit eigentlich hinauskommen.
Ja. Ich persönlich finde ja auch John Leguizamo nicht so stark. Also, wenn ich den jetzt irgendwie in Interviews sehe, finde ich, ist es ein sympathischer, cooler Typ. Aber, falls es die Idee war, einen Soldaten im Einsatztrupp zu haben, der ein bisschen grün hinter den Ohren ist, dann ist es vielleicht gelungen. Aber eigentlich, er wirkte für mich, ich habe irgendwie so ein bisschen den Kampfsoldat nicht so richtig abgekauft. Ich weiß nicht, dafür hat er für mich nicht das richtige Charisma gehabt.
Er scheitert daran, dass du ihm vorher einen Steven Seagal als Anführer hingesetzt hast, weil keiner der anderen Darsteller, sind alles bekannte Namen und Gesichter, aber keiner von denen ist jemals irgendwie vorher als Action Man oder so aufgetreten. Du kriegst erst den Action Man, den bekommst du entrissen und hast dann plötzlich Darsteller, die zum Teil aus ganz anderen Metiers kommen. John Leguizamo eigentlich Komiker gewesen, der jetzt hier zumindest als Stand-Up, glaube ich, mal angefangen hatte und dann zum Charakterdarsteller wurde. Du hast einen Joe Morton, den man zu dem Zeitpunkt primär als Miles Bennett Dyson aus Terminator kannte, also auch eher ein Charaktergesicht. Genau. BD Wong
war. Nee, er hat auch in Speed war ja der Einsatzleiter. Und da, finde ich, hat er deutlich Druck gemacht. Also da hat er mir auch gut gefallen.
Ja, aber er war halt der Vorgesetzte. Er war nicht der Actionman, sondern er war der Befehlsschreier gewesen. Also, es ist ein verdienter Charakterdarsteller, aber keiner von diesen Menschen hatte irgendwie also das Team war nicht darauf ausgelegt, dass da jemand war, der den Action-Charakter übernehmen kann. Das war schon so ganz gut gewählt, aber es filmisch leidet das dann so ein bisschen dann darunter, weil du krampfhaft halt in so einem Film so eine Figur noch suchst oder an die du dich klammern kannst und die wird dir halt vorenthalten. Vielleicht liegt daran auch ein bisschen meine Abneigung in diesem Film, der diesen ganzen Militärkram so hochplustert, mir dann aber halt nicht mehr diesen Identifikationsfaktor auf der Unbesiegbarkeitsskala bieten kann.
Ich glaube aber auch, das Drehbuch hat eigentlich vorgesehen, dass man Wrath war, der unerfahrene junge Soldat. Und das geht vielleicht sogar ein bisschen unter seine Unerfahrenheit. Man sieht einfach nur, da fehlt das egal. Der Kurt Russell ist nicht der große Action-Mann in diesem Film eigentlich. Der soll dazu werden. Und Wrath sollte diesen, die Unerfahrenheit auch darstellen. Das geht ein bisschen unter.
ist mir nie aufgefallen. Für mich waren das alles gleichberechtigte Teammitglieder. Ist das mal irgendwo erwähnt worden, dass er neu im Team ist oder nicht dabei?
Man sieht, wenn du schaust, wie er agiert, er hat nicht wirklich einen Plan. Er würde es einfach gern da hochgehen und alle platt machen. Man sieht einfach, er ist nicht so kampferfahren. Das ist so mein, wie ich das Ganze so analysiert habe bei der letzten Sichtung. Okay. Und ich denke, das war im Drehbuch, da fehlen vielleicht sogar noch ein paar Szenen oder Sätze, die das verdeutlicht haben, aber das ging ein bisschen unter.
Interessant.
Meine Vermutung vielleicht auch,
ja. Ja, nee, vollkommen legitim. Also finde ich interessant, weil diesen Punkt hatte ich noch nie in dem Film rausgelesen.
Ja. Halten wir fest, routinierte, gute, wertige Genreware, das auch wirklich mit einer Konsequenz, eine Konsequenz ins Drehbuch schreibt, die damals wahrscheinlich jeden überrascht hat. Also insofern auch herausragend. Insgesamt, ja, vielleicht ein bisschen zu lang, vielleicht hier und da ein bisschen zu blass bei einigen Nebencharakteren. Aber insgesamt doch, würde ich sagen, ordentlich. Wenn ich jetzt die Wertung vergeben möchte, ich bin ein bisschen Zwiespalt. Ich weiß nicht, der Daumen zur Seite wird dem Ganzen nicht ganz gerecht. Daumen nach oben, wenn man kritisch sein möchte, auch nicht. Aber ich gebe gut gelaunt, gebe ich ihm doch noch einen Daumen nach oben.
Markus.
Von mir kriegt er 3 von 5 freischwebenden Siegels am Himmel.
Ja, ich kann nicht anders. Ich mag diesen Film extrem. Ich will ihn nicht hergeben. Ich will ihn immer dabei haben. Ich will auf ihm schlafen.
Und mit ihm schlafen?
Ich gebe den Daumen nach oben mit einem öligen Bizeps, öligen angezogenen Bizeps, denn da gibt's ja keine richtigen Bizeps im Film. Aber ich gebe ihm trotzdem einen.
Einen kräftigen Unterarm verhüllt mit den Textil eines jeden Einsatz.
Genau, richtig.
Jetpiloten.
Absolut. Leider etwas schwachen Miniatureffekten. Die wollte ich noch kurz erwähnen, weil das hat mich so ein bisschen geschockt. Was heißt geschockt? Geschockt ist zu viel. Ein bisschen überrascht, dass so ein Film von so einer Couleur und von so einem Budget und auch von so einem technischen Standard dann da bei dieser Landesequenz, wo dann eindeutige Miniaturflugzeuge zerlegt werden, das ist so deutlich erkennbar als Miniaturen waren. Wie gesagt, ich mag Miniatureffekte, die sind mir deutlich lieber als schlecht gealterte CGIs, weil die ja schneller altern. Ja. Das hat immer Zeichen ihrer Zeit. Aber selbst die sind mir damals schon aufgefallen und da war ich dann doch, da hatte ich eigentlich bei so einem Film mit so einem Aufwand ein bisschen was Hochwertigeres erwartet.
Die ja, mir ist nicht aufgefallen.
Okay. Ja. Mir ist es auch nicht aufgefallen, aber man muss auch sagen, es kann nicht jeder Christopher Nolan seinen echten Jumbo-Jet irgendwo
natürlich. Aber wie gesagt, genau. Vielleicht bin ich einfach dann schon zu sehr abgeschaltet, dass mir sowas dann eher auffällt. Während Dominik voll drin ist, weil das super gefällt, dann nimmst du sowas halt auch viel unkritischer, ist jetzt wieder bösartig, aber halt bist viel empfänglicher dann für sowas, während ich dann ja
so blauäugiger.
Sitze, genau, und während ich dann schon so ein bisschen anfange, die Lupe rauszuholen, obwohl ich es gar nicht möchte, fallen mir dann solche Sachen dann halt deutlich mehr auf. Warum auch immer.
Ja, aber das hast du bei allem, sobald, es ist deine Grundeinstellung gegenüber einem Film. Wenn du wohlgesonnen bist, dann möchtest du gewisse Dinge einfach nicht sehen. Und bei anderen Sachen, wenn du kritischer eingestellt bist, dann findest du einfach nur alles scheiße und...
Nein, nicht alles, aber du hängst manche Sachen höher, als sie eigentlich gehören. Also Dominik, die haben da echte Flugzeuge kaputt gefahren. Ich wollte dich nur veräppeln.
Das habe ich gewusst, das war mir ganz klar.
Wir haben den Film gerecht bewertet und möchten jetzt einfach an dieser Stelle nur noch mal kurz unser Filmrätsel auflösen. So, Markus, erinnerst du dich noch, worum es ging?
Ja.
Kernaussage war einfach, ich bin besser als dieser Scheißegal. I'm larger than Seagal.
Der Satz ist es gar nicht, der mich draufbringt, sondern eher die Sache, dass er nach dem Mord an dem Ladenbesitzer das Videoband mitnimmt. Aber der Dominik hat noch gar nichts dazu gesagt.
Das hat auch einen Grund. Der Grund ist, dass ich die Antwort kenne. Ich kenne die aus dem Grund, wir haben diese Folge, Serge und ich, schon bereits einmal aufgezeichnet.
Okay.
Und ist dann gescheitert an technischen Differenzen. Ja, das heißt, wir haben fast einen Monat gewartet, haben dich an Bord geholt und der Serge hat gesagt, er macht schon das gleiche Quiz, deswegen halte ich mich nur zurück.
Ach so, okay, gut, ich wollte es authentischer gestalten. Okay.
Ist gut.
Gut, also ich gehe mal ganz stark davon aus, es ist einer dieser Filme, die Anfang der 90er diese Gangster-Hip-Hop-Kultur so ein bisschen hervorgerufen haben. Ich gehe ganz stark davon aus, es ist das Regiedebüt eines afroamerikanischen Brüderduos von Albert und Alan Hughes. Das dürfte dann Menace to Society gewesen sein.
Du Fuchs.
Den ich nie gesehen habe.
Fuchs. Was? Boah, ach so. Aber wie konntest du das lösen, wenn du es nicht gesehen hast?
Ja, ich hatte damals kein Internet, ich hatte die Cinema.
Und du hast die Szene gelesen, oder wie?
Da wurde dann erzählt, dass der Hauptdarsteller, dessen Namen ich jetzt natürlich nicht mehr weiß, aber jemanden umgebracht hat und sich damit brüstet, dieses Videoband gezeigt zu haben.
Das waren auch alle No-Names. Okay. Das waren wirklich, für mich waren das gefühlt alles echte Kriminelle, die sie da vor die Kamera gezerrt haben.
Der wäre bei meinem Pile of Shame noch zu finden. Den schiebe ich immer vor mir her, nur ich bin halt nicht so der große Fan von diesen Hip-Hop-Filmen. Wenn sie dann...
Nee. Sorry, da muss ich dir, da falle ich dir jetzt mal völlig ins Wort.
Ich weiß, was du sagen willst. Der ist mehr dem Realismus versprochen und nicht so sehr.
Ich bin auch kein Fan dieser cool Hip-Hop-Gangster-Nummern, aber dieser Film ist sowas von authentisch. Für mich, für meine Verhältnisse, ist das der beste von allen. Ja. Und den kannst du dir gerne mal geben. Das ist wirklich so. Da haben zwei Brüder aus dem Ghetto einen Film gemacht. Über ihr Leben, natürlich stark überrissen, aber das wirkt stets extrem authentisch und wie halt eine ziemlich verschissene Welt, in der die wohnen. Und ich würde empfehlen, auf den Pile of Shame, pack den hoch hin.
Ja. Vor allem, es geht ja nicht um Musik, es ist ja ähnlich wie Boys in the Hood.
Den hatte ich halt gesehen. Ich hatte den gesehen, ich hatte noch ein paar andere aus der Zeit geguckt. Es kamen ja wirklich viele von denen. Es kamen auch dann die Verwässerten, die habe ich dann alle gesehen. Ich war einfach irgendwie übersättigt und obwohl der zur Ursuppe gehört, ist der dann irgendwann verschwommen. Also auch verschwunden nach hinten raus.
Gib ihn dir bitte.
Ich mag aber sehr Dead Presidents, ihr Folgewerk, was ziemlich untergegangen ist, was wenige kennen. Den habe ich wiederum bei mir im Regal stehen. Den finde ich sehr.
Ich habe da auch noch ein paar Filme, die ich gerne sehen möchte. Zum Beispiel Dangerous Minds heißt der, glaube ich. Und
Dangerous Minds mit Michelle Pfeiffer, großartig.
Mit Coolio, Gangster's Paradise.
Mit Coolio,
ja, genau. Deswegen will ich den unbedingt sehen.
Das ist die echte Weichspüler-Variante davon.
Ja.
Das ist Club der Toten Dichter im Hip-Hop-Milieu in ganz weich gespült.
Mit Michelle Pfeiffer als Lehrerin.
Und eigentlich auch Andy Garcia, dessen Szenen alle rausgeschnitten wurden.
Ah, stimmt, ja.
Alle?
Alle. Oh, gnadenlos. Seine ganze Figur wurde entfernt.
Boah, da würde ich aber mal mit dem Drehbuchautor.
Der spielte, glaube ich, einen weiteren Lehrer an der Schule, an dem Michelle Pfeiffer auftritt und mit dem sie auch eine kleine Liaison wohl eingeht oder die sich anfreunden. So genau weiß man es nicht, weil das hat ja keiner gesehen. Aber der komplette Story-Arc wurde rausgeschnitten.
Krass.
Und ist 187 nicht auch so eine Art Film, der da auch da reinpasst?
Ja, mit Sam Jackson, oder?
Ja, den muss ich auch noch sehen.
Das ist die Hardcore-Variante von Der Prinzipal mit James Belushi, der ja wiederum eher die unterhaltsame Variante da, die Unterhaltungsvariante
ist. Oh,
geiler Film.
Wobei Sam Jackson auch schon eine kleine Rolle in Menace to Society hat. Mhm. Der wird da ganz kurz am Anfang wird er gezeigt. So, das ist nur so ein Film, den habe ich irgendwie als Kind mal gesehen. Irgendwie lief der lief ja in Deutschland unter dem Titel Die Straßenkämpfer. Und da habe ich mir einfach nur diese Szene hat sich gemerkt, die hat sich so in mein Hirn reingebrannt. Ich bin besser als dieser Scheiß egal, dass ich das dachte, irgendwann wird das mal zum Zeitpunkt kommen, da werde ich das als Quiz verwursten. Das wusste ich schon damals.
Sehr gut, Serge, hast du gut gemacht.
Okay. Sehr schön. Gut, und damit gehen wir wohlgelaunt, hungrig aus diesem Podcast und widmen uns den letzten Endjahrestätigkeiten, die noch so anfallen. Dann bleibt nur noch der Dominik mit seiner Ansprache, die wir im letzten Podcast vergessen haben.
Wir haben es schon ein paar Mal vergessen, aber liebe Freunde des guten Geschmacks, wenn ihr mehr Action-Gülle hören und lesen wollt, dann erstens abonniert uns doch auf allen relevanten Podcatchern dieser Welt. Das ist zum Beispiel Apple Podcast, das ist das großartige Spotify, Deezer, you name them. Wenn ihr richtig cool seid, dann gebt uns doch mal ein paar Bewertungen auf Apple Podcast, denn da haben wir, glaube ich, erst 3. Die sind zwar alle gut, aber wir wollen mehr. Wenn ihr noch mehr Interesse habt an diesen beiden wunderbaren Persönlichkeiten, mit denen ich immer mal wieder sprechen darf, das ist der Serge und der Markus, ihr findet uns auch im Liquid Love Filmforum. Der Markus ist da der Nachtwächter, der Sergei ist der Sir Jay, ich bin der John Clark. Und das dazugehörige Meisterwerk einer deutschen Action-Filmseite, actionfreunde.de, das ist quasi das Spin-off davon. Forum zuerst, Website später, da findet ihr wirklich die geilsten Besprechungen zu den besten, schlechtesten und krassesten Actionfilmen, die je produziert worden sind.
Genau, ansonsten folgt dem Dominik auf Moviepilot oder mir und dem Nachtwächter auf Letterbox. Und damit verabschieden wir uns jetzt wirklich endgültig für heute. Ich war der Sergej.
Ich bin und bleibe der Dominik.
Ich bin der Markus.
Und wir sagen Tschüss aus und bis zum nächsten Mal. Servus, ciao.
Adieu.
Ciao. Woo-woo!